Wie lässt sich der Begriff Utopie kompakt erklären? So zum Beispiel.
2 mal 3 macht 4, bitte, 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 und 3 macht 9. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, tolle, hey, tolle, hey, tolle, obsessa.
Pippi Langstrumpf, das Kinderbuch von Astrid Lindgren aus dem Jahr 1944, ist eine ausgereifte Utopie mit den Stärken und ohne die Schwächen, die Utopien oft haben, behaupten wir jetzt einmal. Frech wie die 9-Jährige mit den abstehenden roten Zöpfen, die ohne Eltern in einer Villa lebt, ihre eigene Herrin ist, dem Establishment eine Nase dreht und trotzdem von ihrer Umgebung akzeptiert wird, wegen ihrer Tapferkeit und Großzügigkeit. Wenn man sich in den Themencluster Utopien hineinwühlt, dann verfängt man sich zuerst in einem Definitionswirrwarr. Sind Utopien ausschließlich konkrete, ausgestaltete Modelle für eine andere, bessere Gesellschaft, oft an der Kippe zur autoritären Weltverbesserungsfantasie, die im Fall ihrer praktischen Umsetzung zur Schreckensherrschaft führt? Oder sind auch schon bestimmte Denkhaltungen Utopien, Orientierungsrahmen, die mit der Möglichkeit eines positiven Wandels rechnen, selbst gegen übermächtig scheinende Widerstände? Utopisches Denken als Glaube an Chancen, auch dort, wo die Mehrheit keine sieht? Astrid Lindgren findet mit ihrer Geschichte von Pippi Langstrumpf einen idealen Weg durch dieses Bedeutungsfeld. Einerseits kommuniziert Pippi eine Haltung, nämlich auf mehr Freiheit, Autonomie und Respekt vor Andersartigkeit zu bestehen.
Pippi ging die Straße entlang. Sie ging mit dem einen Bein auf dem Bürgersteig und mit dem anderen im Rinnstein. Tommy und Annika schauten ihr nach, solange sie sie sehen konnten. Nach einer Weile kam sie zurück, aber jetzt ging sie rückwärts. Das tat sie, damit sie sich nicht umzudrehen brauchte, wenn sie nach Hause ging. Als sie vor Tommys und Annikas Gartentür angekommen war, blieb sie stehen. Die Kinder sahen sich schweigend an. Schließlich fragte Tommy: »Warum bist du rückwärts gegangen?« »Warum ich rückwärts gegangen bin?«, sagte Pippi. »Leben wir etwa nicht in einem freien Land?«
Andererseits setzt sie nicht nur solche kleinen anarchischen Gesten, sondern sie lebt in ihrer Villa Kunterbunt auch ganz konkret ein alternatives Modell. Der Schule kehrt sie zum Beispiel nach ein paar Stunden den Rücken, weil der Unterricht dort sie kreativ unterfordert. Natürlich verstehen sogar die Kinder, die das lesen, dass so etwas in der Realität nicht 1:1 möglich ist. Genau das aber ist der Witz bei Utopien, die sich als positive Treiber von Veränderung qualifizieren. Sie erheben sehr wohl den Anspruch auf Verwirklichung, aber eben nicht in Form eines dogmatischen Regelsystems. Denn, so Richard Sage, einer der führenden Utopienforscher im deutschsprachigen Raum:
In dem Augenblick, wo man versucht, ein utopisches Konstrukt 1:1 in die Wirklichkeit umzusetzen, schlägt die Utopie in die Ideologie um. Und wenn Ideologien verwirklicht werden, dann wird es schlimm.
Die Pippi-Geschichte, deutsch von Cecilie Heinig, führt vor, wie eine Utopie diese Falle erfolgreich vermeidet. Es bleibt immer klar, dass der Lebensstil dieses Mädchens nicht allen anderen aufgezwungen werden soll. Es wird zum Beispiel nicht verlangt, dass niemand mehr in die Schule geht oder dass diese gar abgeschafft werden soll. Sondern die von Pippi vorgelebte Utopie besteht in der Wahrung von individuellen Freiräumen gegenüber Kontroll- und Disziplinierungssystemen.
Die Polizisten erzählten, gute Menschen in der Stadt hätten dafür gesorgt, dass Pippi einen Platz in einem Kinderheim bekäme. »Ich habe schon einen Platz in einem Kinderheim«, sagte Pippi. »Was sagst du? Ist das schon geregelt?«, fragte der eine Polizist. »Wo ist das Kinderheim?« »Hier«, sagte Pippi stolz. »Ich bin ein Kind und das hier ist mein Heim, also ist es ein Kinderheim. Und Platz habe ich hier. Reichlich Platz.«